Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir haben heute ein kontroverses Thema ausgewählt, denn es geht um Individualisierung versus Gemeinwohl. Sprich, schließen sich die beiden aus? Sind sie in einem Spannungsverhältnis? Ist es eventuell möglich, die beiden in ein Win-Win-Verhältnis zu bringen? Darüber werden wir im Folgenden sprechen. Und ja, dass wir es hier im Westen mehr mit der Individualisierung halten, glaube ich, ist jetzt kein großes Geheimnis. Spätestens die Renaissance und dann die anschließende Aufklärung und noch der Kapitalismus und Darwinismus vorn drauf hat uns da schon sehr in die Individualisierung, um nicht zu sagen, auch ein bisschen in die Vereinzelung und Isolierung geführt. Wie siehst du das, Silvia?
Ja, ich glaube, es gibt immer diese Spannung zwischen diesen beiden Aspekten. Also wir sind einerseits zuerst und vor allem soziale Wesen. Wir sind, als Menschen werden wir zu früh geboren. Wir könnten gar nicht ohne Unterstützung der Eltern oder von erwachsenen Menschen überleben. Wir brauchen andere Menschen, um ich werden zu können. Ich werde am Du. Alles wirkliche Leben ist Begegnung, sagt Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph. Also meine These ist, wir sind zuerst soziale Wesen und können im Kontext von stabilen Beziehungen Individuen werden. Denn ich meine, es ist ja ziemlich deutlich, ich kann mich selber nicht sehen, um diese Metapher zu nehmen. Ich kann mich 23 Mal um mich selber drehen, ich kann mich nicht sehen. Ich kann mich nur sehen im Spiegel, das ist eine Metapher, und natürlich im Spiegel von anderen. Indem ich mit dir rede oder mit dir über Dinge rede oder mit dir spiele, entdecke ich, was du magst und was ich mag, und dann merke ich, wer ich bin, wie ich bin. Also die beiden hängen zusammen, und je nach Kultur und Zeitgeist ist mal das eine betont und mal das andere. Also in alten Stammesgesellschaften, in Sippen und Großfamilien gab es natürlich auch Unterschiede. Ist völlig klar, die Mama ist nicht der Papa und die kleine Schwester ist nicht der kleine Bruder. Und so. Da gab es Unterschiede, auch individuelle Fähigkeiten und Stärken. Aber das Gemeinwohl stand im Vordergrund. Die Sippe, die Großfamilie, das Wohl der Gruppe stand im Vordergrund. Und es hat eine ganze Weile gebraucht, bis eben, also es gab immer Einzelne, die herausscherten aus diesem gemeinsamen Kontext. Die Helden, die Heldinnen, die große weiße Frau oder was auch immer, ja, die gab es immer schon. Der Schamane, die Schamanin, ja, die Medizinfrau, das waren immer besondere Menschen. Die Prophetin, ja. Es gab immer Einzelne, die heraustraten, aber das waren wenige. Und die waren meist dann im kulturellen Rahmen akzeptiert. Aber oft sind, sagt Erich Neumann immer, die Helden sterben normalerweise und werden erst nach ihrem Tod in den kulturellen Kanon aufgenommen. Ja, das passiert oft. Also Helden haben es nicht leicht, Heldinnen auch nicht. Aber unsere moderne Kultur hat der einzelnen Person, dem Individuum, mehr Raum gegeben. Und es ist auch sinnvoll, damit man sozusagen seine Fähigkeiten entfalten kann. Aber es scheint so zu sein, dass man immer von einem Extrem ins andere fällt, bevor man die Extreme auslotet, bevor man einen mittleren Weg findet, der für die eigene Persönlichkeit passt und auch für den kulturellen Kontext passt. Also wir gehören ja beide zu den Nachkriegsgenerationen. Ich habe 68 Abitur gemacht, also wirklich in einer sehr revolutionären Zeit, wo es auch in meiner Szene akzeptiert war, gegen Regeln sich aufzulehnen. Ja? Aber ich bin halt auch in einer Großfamilie groß geworden, die mir viel Freiheit ließ, unterschiedliche Qualitäten zu entwickeln, weil ich unterschiedliche Vorbilder hatte. Und es war so eindeutig, dass die Großmutter anders ist als meine Mutter, ja, und der Großvater anders ist als mein Vater. Und der Onkel und die Tante, also die waren alle sehr verschieden und trotzdem gehörte man zusammen. Also das war so ein Pendeln zwischen austesten, was kann ich, was ist meine spezielle Fähigkeit, aber was ist auch notwendig, damit die Gruppe, die Familie zusammenhält und bestehen kann. Also ich halte es für normal, dass man da pendelt und die Extreme auslotet. Aber es ist nicht einfach. Und unsere Zeit hat, also finde ich, übertrieben. Also wir stellen inzwischen die individuelle Freiheit höher als das Gemeinwohl. Und ja, das hat sehr schwierige Folgen für die Gesellschaft. Aber da braucht man wieder Vorbilder, wie man das in einen Einklang bringt. Aber das kann eben nicht, man kann das nicht festlegen, weil jeder Mensch anders ist. Also wir sind halt auch einzigartig. Jede Person ist anders. Und da, wenn das herauszufinden, ist nicht leicht, weil natürlich wir nicht zurück wollen in hierarchische Verhältnisse, wo der Familienvater oder die Mutter sagt, wo es lang geht und die Kinder alle brav hinterherlaufen. Das funktioniert nicht mehr. Also es ist nicht einfach. Und deswegen ja, es ist es halt eine Herausforderung. Und auch da brauchen wir Einsichten in die Vorteile von beidem, aber auch in die Nachteile.
Ja, in diesem Spannungsverhältnis sind ja auch noch andere Dualismen aufgehoben und da ist ja auch die Abhängigkeit versus Unabhängigkeit mit drin und was, glaube ich, der moderne Mensch so überhaupt nicht aushalten kann, schon die Idee von Abhängigkeit, dabei sind wir ja so radikal abhängig. Allein schon dieses Verdrängen von Abhängigkeit, die wir jeden Tag hier vollziehen, nicht zu erkennen, wie radikal abhängig wir sind von der Natur, voneinander, von allem, oder? Das ist doch eine Riesenillusion. Ich glaube, das sagt ja auch der Buddhismus ganz klar. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Also ich denke, die Metapher der Lebensalter ist da hilfreich. Also Kinder sind abhängig und manche Menschen bleiben in dieser infantilen Haltung stecken, und wollen, dass die anderen immer uns versorgen. Ja, Mama, Sozialstaat soll sich um alles kümmern, der Staat soll sich um alles kümmern, ich bin ja ein schwacher, einzelner Mensch. Dann gibt es aber auch die Pubertät, wo man Grenzen austestet und versucht herauszufinden, was ist mein Zugang zum Leben und was sind meine Fähigkeiten. Ja? Da muss man sich auch reiben und wer immer bei der Mama am Tisch sitzt, wird nie erwachsen. Ja, oder immer macht, was der Papa sagt, wird nicht erwachsen. Und manchmal habe ich das Gefühl, unsere Kultur ist im Moment im pubertären Stadium. Also es gibt Menschen, es gibt schon viele Menschen, die sind im infantil geblieben und manche sind im pubertären Stadium. Aber dann gibt es halt auch die Rechthaber, die sozusagen psychologisch würde man das sagen, im Über-Ich hängen und sich nur anpassen und sagen, so geht's und so geht's und so geht's und das ist richtig und das ist richtig. Das funktioniert natürlich auch nicht. Ja? Und wir haben leider sehr viele Möglichkeiten da, sehr unterschiedliche Vorbilder. Ja? Manche sind sehr infantil, manche sind sehr pubertär und aggressiv und rechthaberisch sind dann wieder welche, die wissen alles besser und sagen, nur so geht's. Und wir müssen halt rausfinden, wie es für uns möglich ist. Und aus dieser pubertären Haltung, sage ich jetzt mal etwas überspitzt, zugespitzt, kann man rauskommen, wenn man sieht, wie angewiesen man auf andere ist. Also im Buddhismus sprechen sie von bedingtem Entstehen. Alles hängt mit allem zusammen. Und wenn man da mal ein bisschen hinguckt, ja, ich meine, ich könnte mich nicht selbst ernähren, wenn ich in der Stadt lebe. Leute auf dem Land vielleicht, wenn sie gut kooperieren, konnten das lange, die einen produzieren den Weizen und das Gemüse und das Obst und die anderen sorgen dafür, dass es Töpfe gibt, in denen ich was kochen kann. Ja, also, und die anderen machen die Kleidung. Also eigentlich ist es klar, aber dadurch, dass alles sofort verfügbar ist in Städten, ja, man braucht ja nur, also inzwischen braucht man nur noch per Smartphone irgendwas Essen to go bestellen oder Klamotten oder sonst was, da denkt man, ich bin gar nicht abhängig, ich kann ja alles haben. Ja, also diese Überbetonung von Verfügbarkeit von allem verhüllt ein bisschen die Abhängigkeit. Aber wenn man einmal ein bisschen hinguckt, und das ist die Empfehlung vom Buddhismus, guck mal hin, was du alles von anderen bekommst. Und es ist eine große Liste, von der Nahrung über die Kleidung, über, also wenn ich durch meine Wohnung gehe, was ich alles anderen Menschen verdanke, die Bücher, die ich habe, die Schränke, die Sessel, alles, ganze Kücheneinrichtung, Wasser, Waschmaschine, das haben alles andere Leute gemacht, nicht ich selber. Also wenn man darüber mal nachdenkt, wie angewiesen wir sind auf die Arbeitsteilung, auf die Leistung, auf das Handeln von anderen, kann man vielleicht ein bisschen darüber nachdenken, dass man auch selber was beitragen will zum Gemeinwohl. Also das ist sozusagen mein Gedankengang. Ich gucke auf mein Angewiesensein, ich gucke, was ich alles von anderen bekomme, direkt und indirekt, und dann empfinde ich Dankbarkeit. Und dann entsteht sehr leicht der Wunsch, ich möchte was zurückgeben. Was kann ich der Gesellschaft geben? So. Aber das braucht eigenes Nachdenken und, sage ich immer wieder gern, Vorbilder auch. Menschen, die das leben. Ja? Und da bin ich den Buddhisten sehr dankbar, dass die mich darauf hingewiesen haben, nochmal ganz explizit, das muss man üben. Also immer wieder wiederholen, das bekomme ich von anderen, das bekomme ich von anderen, das bekomme ich von anderen, dass dann irgendwann diese Dankbarkeit sehr schnell zugänglich ist oder eigentlich immer da ist.
Ja, das ist jetzt der Weg mehr des Denkens, des Verstehens, den du gewiesen hast. Und wie ist es denn mit der Tatsache, dass der Mensch tatsächlich Dinge versteht, aber sie nicht erfährt? Das ist ja wirklich ein grundlegendes Dilemma, dass das, was du sagst, wir das schon irgendwie verstehen, aber wie erfahren wir das denn? Und ist das nicht auch gerade der Erfahrungsweg des Buddhismus, der uns ja darauf hin, der uns das spüren lassen will, wenn wir auf dem Kissen sitzen oder wenn wir in einer tiefen Meditation sind, dass wir uns verbunden wissen mit allem, dass das eine Erfahrung ist, die der Mensch wahrscheinlich machen muss, um es dann auch irgendwie zu verstehen, oder?
Das ist eine Möglichkeit der Erfahrung, dass man sich das in der Meditation immer wieder vergegenwärtigt. Aber ich finde es auch praktisch im Alltag so offensichtlich, wenn ich in die Bäckerei gehe und mein Brot kaufe oder meine Brötchen kaufe oder wenn ich in ein Geschäft gehe und mir eine Bluse oder ein T-Shirt hole oder meine Schuhe gehen kaputt und ich muss zum Schuster gehen. Und sie, also mein Alltag, wenn ich nur aufmerksam auf meinen Alltag gucke, mit ein bisschen offenen Augen und offenem Herzen, dann kriege ich das von morgens bis abends mit, dass ich auf die Arbeit, auf den Beitrag von anderen angewiesen bin. Und das ist ja auch eine Art der Meditation oder der Praxis, der Übung, dass man in den alltäglichen Handlungen, im Ablauf des Alltags immer wieder hinguckt, da, also jetzt zum Beispiel, wenn wir über Verbundenheit nachdenken oder die Verbundenheit deutlicher erleben wollen, dass wir da im Alltag drauf gucken. Und das kann man natürlich in der Meditation am Morgen sich zum Beispiel vornehmen. Heute achte ich jetzt vor allen Dingen darauf, was in meiner Wohnung, also ein paar Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind, was in meiner Wohnung zeigt mir, dass ich abhängig von anderen bin, was ist der Beitrag von anderen, dann kann ich mal einen Tag auf die Ernährung achten und einen Tag auf die Kleidung und einen Tag auf technische Geräte, ja, ich meine, mein Computer, ich könnte keinen Computer selber bauen, nicht so gut, also ich kann noch Rucola im Garten pflanzen, wenn ich einen habe und den wachsen sehen, dann weiß ich ein bisschen, habe ich was beigetragen zu meiner Ernährung, aber ich kann keine Füller und keine Schreibhefte und so weiter selber machen. Ja, also das ist alles, was meinen Alltag, was in meinem Alltag wichtig ist, kann man sich mal aufschreiben. Und dann sich jeden Morgen vornehmen, über einen bestimmten Bereich an dem Tag, also auf einen bestimmten Bereich an dem Tag zu achten. Also hat mir unglaublich viel geholfen, dieses eben durch die Wohnung gehen, was stammt alles aus der Arbeit von anderen Leuten. Also da erkenne ich mein Angewiesensein, meine Abhängigkeit, aber auch jetzt im positiven Sinn den Vorteil einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Ich muss das nicht alles selber machen, sondern wir organisieren das arbeitsteilig und dann entsteht aber auch diese Dankbarkeit und der Wunsch, ich will auch was beitragen. Was ist mein Beitrag?
Und in diesem Individualisierung versus Gemeinwohl ist ja auch diese zwei, so höre ich das immer wieder, das hat auch der Gerald Hüther betont, das in seinen Vorträgen immer wieder, dass es ja diese zwei Impulse sind, die wir in uns tragen. Zum einen die Freiheit und zum anderen die Geborgenheit. Genau. Also wir wollen ja unsere Flügel ausprobieren, aber gleichzeitig wollen wir ja auch das Nest, ne? Also dieses Beide. Und das in eine Balance zu bringen, das scheint wirklich für jeden Menschen eine große Herausforderung zu sein im Leben.
Ja, ich meine, wir sind ja auch in einem Umbruch. Natürlich gibt es die Individualisierung, aber 50% der Menschen in Deutschland, sage ich manchmal scherzhaft oder etwas zugespitzt, leben in der Vormoderne. Die leben gar nicht in der Moderne, sondern die orientieren sich an Konventionen und so macht man das und das ist richtig und das haben wir immer schon so gemacht. Also ganz viele Menschen dort leben so. Ja? Und das gibt natürlich immer eine Reibung, weil man viel mehr voneinander mitkriegt jetzt inzwischen. Die machen das und die passen sich bloß an und die machen nur ihr eigenes Ding. Das gibt natürlich Reibungen. Und dieses das eigene zu machen, herauszufinden, was ich beitragen kann, was meine Fähigkeiten sind, ist auch eine Herausforderung, weil ich bin natürlich nicht in allem gut. Und manchmal habe ich Ideen und Vorstellungen und kann es gar nicht richtig umsetzen. Und das ist wirklich, also ich finde es nicht einfach, aber ich lerne das wiederum in Beziehungen. Und wir brauchen Beziehungen wie die Luft zum Atmen. Wir brauchen unterschiedliche Beziehungsnetze, du hast das Stichwort Geborgenheit, dass wir uns zugehörig fühlen können und dazu gehört Kontinuität. Wenn man immer nur irgendwo durch die Großstadt schlendert und ab und zu mal Hallo sagt oder so, entsteht sowas nicht. Es entsteht durch Wiederholung, durch wiederholte Begegnung, durch gemeinsames Tun. Deswegen wieder, die Arbeit ist wichtig. Da hat man Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Das ist also immer nur Homeoffice alleine, ist ein bisschen schwierig. Man braucht andere Menschen, man wohnt ja auch in einem Haus mit anderen zusammen, ob vielleicht da Kontakte zu machen und man hat Interessen und geht in einen Verein. Also all das sind wichtige Elemente eines Lebens, wo man den Sinn von Gemeinwohl erlebt, ganz direkt. Weil wenn da nicht jemand aufschließen würde und die Sportgeräte pflegen würde und mit mir zusammen dann, was auch immer, Tennis spielt oder den Platz sauber hält oder so, Teams organisiert, Wettkämpfe plant, dann habe ich keinen Spaß am Tennis spielen. Ja? Also es braucht Kontinuität mit Menschen und daraus entsteht ein Gefühl von Geborgenheit und da entsteht auch der Hintergrund, wo ich mir dann traue, meine eigenen Wege wieder zu gehen, weil ich mich da geborgen fühle und vielleicht aber auch wieder Menschen habe, die mir Sachen zeigen. Ja, ich lerne halt auch in der Begegnung mit anderen Menschen, im gemeinsamen Tun, lerne ich ja auch von anderen, wie man eine Arbeit gut macht, wie man eine Sportart treibt, wie man miteinander umgeht, wie man irgendwas herstellt. Mhm. Oder... Mhm.
Ja, das leuchtet ja irgendwie auch jedem, finde ich, vernünftigen Menschen ein, was du sagst. Aber die Frage ist ja dann trotzdem, wieso leben wir hier in Berlin? Wieso gibt es in Berlin mehr Single-Haushalte wie Menschen, die zusammenleben? Wieso ist denn dieser Sog von so vielen Menschen so groß, sich irgendwo eigentlich in die Isolation zu begeben, sich zu individualisieren, sich rauszuziehen aus dem Netzwerk mit einem vermeintlichen Wunsch nach Freiheit? Also da ist doch irgendwas schiefgelaufen bei dieser gerade in den letzten, würde ich sagen, wahrscheinlich seit der 68er Generation nochmal, dieses ganz betonte und ich muss mich doch verwirklichen, und dann auch die ganze therapeutische nächste Generation, die dazu kam, das ist dann meine. Ne? Ja. Ich muss mein Nabel schauen, ich muss gucken, dass ich mich verwirkliche.
Nicht authentisch.
Ich muss authentisch sein.
Genau.
Genau, genau. Ja.
Es scheint wirklich so zu sein, dass man den mittleren Weg nicht findet, ohne das Ausloten der Extreme. Und wenn der Äußere, also ich meine, das weiß man, wenn ich mir leisten kann, alleine zu wohnen, dann kann ich meinen Freiheitstrieb leben und eben alleine wohnen. Wenn ich mir das gar nicht leisten kann, lebe ich halt in einer WG oder bleibe in einer Beziehung, obwohl sie jetzt nicht mehr so optimal ist, weil man sich gar nicht anders, keine zwei getrennten Wohnungen leisten kann. Also es hat auch was mit dem relativen Wohlstand zu tun und aber auch damit, dass Beziehungen leben eben nicht nur schön und leicht und wunderbar und beglückend ist, sondern Beziehungen leben bedeutet auch Konflikte, Reibungen, weil Menschen halt verschieden sind. Und weil wir uns auf dem relativ hohen Level von Wohlstand leisten können, idealistische Vorstellungen zu haben, überzogene Ansprüche zu entwickeln. Wenn ich, also das weiß man auch, in Zeiten der Not werden die Menschen seltener psychisch krank, weil sie sich gar nicht kümmern können um ihren Seelenhaushalt mit ihren verfielen, mit subtilen Bedürfnissen und so weiter, sondern da guckt man einfach, dass man überlebt, dass man, das Essen und die Kleidung und den Alltag irgendwie geregelt kriegt. Aber wenn man auf einem gewissen Niveau ist, also ein tibetischer Lama hat mal gesagt, wenn es unerleuchteten Menschen über längere Zeit sehr gut geht und sie keine Herausforderungen haben, was den Alltag angeht, dann stellen sie irgendetwas an, damit wieder was los ist. Also ist auch ein Stück weit Langeweile. Aber ich sehe auch eine Chance in dem Ende der Wachstumseuphorie, dass man wieder mehr spürt, wie man angewiesen ist auf andere Menschen. Dass man eben sich nicht leisten kann, in einer, was weiß ich, 80 Quadratmeter Wohnung alleine zu leben oder in einer 400 Quadratmeter Wohnung zu zweit oder so. Dass man das nicht mehr sich leisten kann, weil Beziehungen sind schon auch anstrengend. Und wenn man da flüchten kann, eben da ist dann wahrscheinlich der Fluchtreflex sehr groß. Also es gibt ja den Gewaltreflex, das gibt es ja auch, dass manche Menschen andere Menschen unterdrücken, klein machen. Ja? Aber es gibt auch ganz stark den Fluchtreflex, ich will mich gar nicht auf eine langfristige Beziehung einlassen, weil das mich herausfordert. Und das fordert auch heraus, dass man ja letztlich den eigenen Beitrag zu einem Konflikt erkennt. Aber das ist ein langer Prozess und deswegen denke ich manchmal, Individualisierung mit Verantwortung für die Folgen des Handelns ist sehr herausfordernd und überfordert die meisten Menschen. Und der Übergang von einer kollektiven Struktur, Sippe, Großfamilie, zu einer verantwortlichen Gestaltung von Beziehungen, ist für die meisten Menschen zu schwer. Dann gibt es eben, entweder bleibt man beim alten Modell, Großfamilie, hier sage ich, wo es lang geht, ja. Und es ist bei vielen, vielen, vielen Menschen in ganz Europa, wenn man auch die romanischen Länder anguckt nochmal, ich war viel in Spanien, war in den 80er Jahren viel in Italien, also das ist schon ein anderes Familienleben, ja. Und ich bin natürlich auch in den 50er Jahren groß geworden und in den 60ern, da gab es schon autoritäre Strukturen auch in Familien. Ja? Und dann der Übergang zu einem verantwortlichen Leben mit Beziehungen ist anstrengend. Also wenn ich keinen Druck habe, mit anderen leben zu müssen, in den WG-Zeiten als Studentin war das einfach. Wir konnten uns keine Einzimmerwohnungen leisten. Dann hat man in der WG zusammengewohnt und hat sich zusammengerauft irgendwie.
Ich halte dazwischen, ich bin 60 ja. Jahre und wohne auch in einer WG und du sitzt momentan hier in unserer WG. Ja. Und es klappt gut, gerade diese neuen Projekte, dass Menschen zusammenziehen, ja. verschiedene Generationen zusammenziehen, ja. Ja. ist natürlich schon ein Zuwachs an gelebtem Gemeinwohl. Man kümmert sich umeinander, man sorgt füreinander.
Das finde ich großartig, aber das ist ein freiwilliger Schritt. Ihr habt es gemacht, weil ihr das wollt. Ich kenne auch mehrere Mehrgenerationenprojekte hier, auch in Berlin, die dann eben 100 Leute in einem Haus wohnen, verschiedene Generationen und Kinder und Ältere und so. Ich finde es großartig, dass man das macht, dass man das wagt. Ja? Aber es ist sozusagen nur möglich, weil Leute das freiwillig machen. Und eben viele Menschen haben nicht den Mut und auch nicht die Geduld, sich in solch einen Prozess hineinzubegeben. Und flüchten eben, und es gibt ja inzwischen viele Bücher, die das Loblied des Alleinelebens singen. Ja, ich finde es immer erstaunlich, aber lieber unverbindliche Beziehungen, das ist doch viel bequemer. Das erlaubt viel mehr Raum für die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Also ich halte es für eine Sackgasse, weil reifen tun wir in Beziehungen. Selbsterkenntnis wird möglich, indem wir uns auf Beziehungen einlassen. Aber wenn man es nicht muss, Menschen, also wir tun ja eigentlich immer nur das, also neue Entwicklungsschritte muss man wahnsinnig gehen wollen, und sonst drückt man sich davor.
Oder halt auch Verantwortung übernehmen, oder? In deinem letzten Artikel im Buddhismus aktuell ging es um Verantwortung.
Ja.
Das heißt, Gemeinwohl heißt ja ganz klar, Verantwortung zu übernehmen für andere.
Ja.
Nicht nur immer für mich, ich, ne? Sondern Verantwortung schon für andere, für die Welt, Ja, und das heißt ja im Klartext auch, dass ich dann mein großes Ich ja immer ein bisschen zurücknehmen muss, oder?
Aber es scheint, und das hat der Buddhismus ja auch gezeigt, der Buddha hat einen Weg gewiesen aus den kollektiven Strukturen, der Sippe, der Kaste, der Großfamilien, in ein verantwortliches, individuelles Leben. Und es war verständlich, dass das vor 2.500 Jahren so betont wurde, weil die waren so verwurzelt oder auch eingesperrt zum Teil in ihre kollektiven Strukturen. Aber heutzutage muss die Betonung, finde ich, nicht so sehr auf dem Allein, ich setze mich allein unter einen Baum und meditiere und so weiter, sondern pflege deine Beziehungen, weil wir sind herausgefallen aus diesen auch tragenden kollektiven Strukturen, die waren ja nicht nur schlecht. Aber der Übergang, ich meine, wenn man die Freiheit hat, auszuprobieren, dann lotet man die Extreme aus. Und von daher denke ich, man muss ein bestimmtes Maß an Leiden, auch an Einsamkeit erleben, dass man sich wieder einlässt auf das Anstrengende, also auf den anstrengenden Weg, stabile, langfristige Beziehungen zu pflegen. Und das finde ich gut, dass viele buddhistischen Lehrerinnen und Lehrer das inzwischen auch thematisieren. Und die Pflege der Beziehungen, die Betonung der Verantwortung für andere, nicht nur der Selbstsorge, sondern auch der Sorge um andere und eben stabiler Beziehungen betonen. Aber da wurde der Buddhismus zum Teil auch falsch verstanden bei uns. Also von den Menschen, die sich sehr, sehr gerne individualisieren wollen und die hören, dann setz dich allein unter einen Baum und geh allein in den Wald und meditiere allein, sitz allein auf deinem Kissen. Das fanden sie so toll, dass sie nicht mehr genau hingeguckt haben. Und viele haben das auch nicht kapiert und haben sozusagen die alte Botschaft in einer völlig anderen Kultur einfach weitergegeben. Und mein Anliegen ist sehr, Leute, ihr müsst gucken, wo ihr steht. Und wenn ihr in eurem Alleinsein euch verfangt oder wenn die Individualisierung zur Egozentrik wird, ohne den Bezug zum Gemeinwohl, ohne Verantwortung für andere, dann ist es schräg. Funktioniert nicht. Aber vielleicht müssen wir erst ein bisschen darunter leiden. Also wenn viele Menschen unter Einsamkeit leiden und unter Nichtzugehörigkeit, dann entsteht der Wunsch, wieder Beziehungen zu pflegen. Denn es ist eine Herausforderung, keine Frage.
In diesem Sinne werden wir dieser Herausforderung mit einer anschließenden Übung begegnen.
Machen wir.